Hallo und herzlich willkommen bei der neuen und letzten Folge unseres Offene Ohren Podcasts in diesem Jahr, dem Jahr 2022. Bei Offene Ohren interviewen Nene, Eva und ich, Luise, Menschen rund um Themen wie Perspektiven, Diversität, Transkulturalität versus Interkulturalität und so weiter. Alles in Bezug auf Musik. Das Jahr schließe ich heute mit einer Folge über ein ganz besonderes Instrument, das Bandoneon. Das Bandoneon habe ich als Instrument vor allem über den argentinischen Tango kennengelernt. Ursprünglich kommt dieses Instrument aber aus Sachsen, nämlich aus dem Erzgebirge. Ich selbst arbeite als Sängerin seit vielen Jahren unter anderem im Bereich traditioneller argentinischer Musik und lebe in Sachsen. Daher ist das Bandoneon natürlich ein wunderbares verbindendes Element, das ich gerne auch musikalisch, zum Beispiel in Form neuer, vielleicht sogar eher poppiger Kompositionen nutzen würde. Um mich mit dieser Idee zu beschäftigen, auszuprobieren und auch neue Verbindungen zu argentinischen MusikerInnen herzustellen, habe ich im Jahr 2021 von Kreatives Sachsen einen Preis für Popularmusik in Sachsen bekommen. Und im Zuge dessen habe ich viele Menschen befragt und bin unter anderem auch nach Karlsfeld ins Erzgebirge gekommen. In Karlsfeld findet jedes Jahr ein Bandoneon-Festival statt. Und ich hatte großes Glück, dort die Tango-Musiker Jürgen Karte am Bandoneon und Fabian Klenzke am Klavier interviewen zu dürfen. Und beide beschäftigen sich schon seit lange intensiv mit dem Bandoneon und der Geschichte zwischen Argentinien und dem Erzgebirge. Sie haben zusammen sogar ein Hörbuch dazu veröffentlicht und das findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Bei diesem Festival zu sein, hat mich tatsächlich nachdrücklich beeindruckt und ich habe so viel Material zusammengesammelt, dass es nach einer offenen Ohrenfolge schrie. Anders als sonst stelle ich zwischendurch aber keine Fragen und lasse allein Jürgen Karte und Fabian Klenzke und natürlich die Musik an sich sprechen. Viel Spaß!
Das Bandoneon ist eine spezielle Geschichte, wie es zu mir kam oder wie ich zu ihm kam. Ursprünglich habe ich andere Instrumente gespielt, hobbymäßig, und habe nach dem technischen Beruf andere Gedanken gehabt, andere Vorstellungen. Ja, aber irgendwie hat es mich dann doch übermannt zu sagen, ich mache Musik und habe eigentlich begonnen mit der Straßenmusik. Und bei dieser Gelegenheit lernte ich andere Musiker kennen, unter anderem befreundeten Bandoneonspieler, der heute noch spielt. Und das hat mich so fasziniert, dieses Bandoneon. Aber das war nicht das Einzige. Ich habe es auch in Berlin auf der Straße gehört. Und dann zur anderen Gelegenheit immer mal wieder. Und habe gedacht, Mann, das wäre doch mal die Gelegenheit, irgendwie das auch zu erlernen. So schwer kann das ja gar nicht sein. Das kommt ja von der Harmonika, hat ja Balk in der Mitte. Hat zwar Knöpfe statt Tasten, aber das kriegt man irgendwie hin. Und dann habe ich das Instrument da angehalten und dachte, ui, das ist ja doch alles irgendwie anders. Warum funktioniert das anders? Und dann bin ich mir der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen und gemerkt, dass das gar nicht nur ein Instrument ist, sondern eigentlich ein Individuum. Was einen Balk hat, was schnauft, was klappert, aber doch eine gewisse Eigenheit besitzt, die einen irgendwie ergreift. Also man kann mit ganz wenig Tönen viel ausdrücken. Und bin ich sozusagen in die Falle gegangen und habe mich dann auf den Weg gemacht, überlegt, wo kann man das lernen. Hatte keinen Lehrer. Und dann habe ich davon erfahren, dass es einen regen Austausch gibt zwischen der Musikhochschule in Dresden und dem Musikkonservatorium in Rotterdam. Und siehe da, man konnte dort Bandoneon und sogar Tango lernen. Denn das war der nächste Schritt. Erst war bei mir das Bandoneon, dann der Tango. Und ja, habe ich mich auf den Weg gemacht und bin dort gleich mit diesen Informationen überfallen worden. Der große Meister ist gestorben, Oswaldo Pugliese, gerade kurz vorher. Alles war in Trauer, hing überall ein Trauerflor in der Musikhochschule und in Rotterdam. Und man begann Musik zu spielen, die ich bis dahin nicht kannte. Also so Musik von Oswaldo Pugliese, sehr charakteristisch, seine Sounds, seine Synkopen. Und ja, ich saß immer mit dabei. Ich wurde mitgenommen von einer Veranstaltung zur nächsten. Sehr beeindruckend war für mich so ein Konzert im Tropeninstitut in Amsterdam, als ich durch Zufall mit reingerutscht bin. Und dann habe ich angefangen zu üben. Habe aber nur die Hälfte verstanden, weil die Ausbildung war vor allen Dingen in Holländisch und Spanisch und mit ganz viel Musiktheorie. Und die dort angefangen haben, das waren meistens schon Leute, die Musik studiert haben. Und ich da so als halber Analphabet, also ich kannte schon Noten, aber ich war nicht so perfekt und konnte gerade mal eine Tonleiter spielen, haben die gesagt, ach Jürgen, das schaffen wir schon mit dir. Und haben mich da vertrauensvoll mit in die Mitte genommen, aber nach einem halben Jahr, knapp einem halben Jahr war es für mich einfach zu heftig. Da habe ich gesagt, nee, das wird jetzt nichts mehr. Du fährst jetzt nach Hause und machst zu Hause weiter. Nimmst dir Material mit, Lehrmaterial. Und das habe ich auch gemacht. Und ja, wir sitzen ja gerade hier in Karlsfeld. Das hat auch einen Grund, weil ich bin da nämlich zuerst hier gelandet. Wollte nicht nach Hause. Ich wollte erst mal wissen, was will ich eigentlich? Traue ich mir das zu? Und da ich schon Karlsfeld schon mal kannte, da habe ich schon mal ein, zwei Bandoneon-Treffen erlebt. Das hat ja 1993 begonnen, dass man sich wieder so traf, einmal im Jahr. Okay, du fährst jetzt hier hin und überlegst mal, was du machst. Und daraus sind dann 4 Wochen geworden, im tiefsten Winter, eingeschneit in einer Finnhütte. Habe ich über mein Leben nachgedacht und überlegt, okay, also wenn du jetzt Bandoneon spielen willst, musst du ein bisschen die Pobacken zusammenkneifen und einfach weiter üben und mal gucken, was dann wird. Tja, das waren die Anfänge.
Jürgens Beschreibungen von den Bandoneon-Treffen und kannte einige Fotos und war mir lange Zeit nicht sicher, dass ich hierher kommen möchte. Und irgendwann bin ich, glaube ich, mit Carambolage, also als das Orchester sich vor 10 Jahren gegründet hat, das erste Mal hier gewesen und war erstmal fasziniert, aber ganz wertungsfrei. Also ich war beeindruckt, dass sich so eine Masse von Menschen begeistert und da auch wirklich dann rhythmisch mitklatscht, früh morgens um 10 zum Frühschoppen und mitsingt und musikalisch total offen ist. Also natürlich die Erzgebirgsfolklore ist natürlich die Musik, die hierher gehört und herkommt und somit auch den größten Zuspruch bekommt. Aber wir haben mit unseren Tango-Konzerten hier auch immer eine große und eine gute Reaktion bekommen und wir sind auch jedes Jahr wieder eingeladen worden. Und einen besonderen positiven Bonus hat es bekommen durch die sogenannten Nachfeiern. Also wenn das offizielle Programm vorbei war, haben wir dann oft im Foyer angefangen zu spielen. Querbeet, Tango, Folklore und manche sind eingestiegen, viele haben gesungen und das war dann, hatte einerseits ein bisschen was wie so eine argentinische Peña oder Peña, ne? Nicht Peña. Und andererseits war das so dieses Musikmachen im Ursprung. So. Und es hat für mich immer beides. Einerseits wirklich doch ein bisschen Blick von außen und Verwunderung. Ei, sowas gibt es und sowas gibt es mit ganz viel Begeisterung. Und manches ist mir auch fremd, muss ich wirklich sagen, nach wie vor. Ich bin nicht so ein Fan vom Erzgebirge, weil es mir hier immer ein bisschen zu kalt ist. Karlsfeld ist auch wirklich der Ort in Deutschland, wo es am kältesten ist. Vor ein paar Jahren erzählte mir mal ein älterer Herr, dass hier die Erdbeeren, die wären hier gar nicht rot. So, nur hinter seinem Haus, also wo es windgeschützt ist, da wären sogar die Erdbeeren rot. Und ich nur eher so als jemand, der die Sonne schätzt. Für mich ist es hier zu kalt. Aber heute auf dem Spaziergang zur Talsperre habe ich gemerkt, wie gut die Luft ist, wie schön der Herbst hier riecht und konnte also diese Begeisterung, die einige Kollegen von Carambolage für Karsfeld auch immer aufbringen, einer fährt hier mehrmals im Jahr im Urlaub her und entspannt. Auch Weihnachten feiert er hier und ist also ganz happy. Ich konnte es ein bisschen nachvollziehen.
Also liebe Gäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum 28. Baldonium-Treffen hier in Kornsfeld. Wie immer, jedes Jahr das erste Konzert hier in unserer wunderschönen Kirche. Ich freue mich, dass wieder so viele Leute nach Kornsfeld gefunden haben. Sehr schön. Das Bandonion-Orchester aus Dresden, unser Solist, die Armin Rother aus Gera. Der Herr Gutjahr hat kurzfristig leider absagen müssen. Dafür haben wir dieses Mal was ganz Besonderes. Wir haben diesmal ein Duett für Orgel und Bandonion. Das haben wir noch nie hier in der Kirche, das haben wir auch noch nie zum Bandonion-Festival. Von Jürgen Karte und Fabian Kletzke.
Freitags ist immer als Eröffnung dieses Bandonion-Treffens ein Konzert in der Kirche, auch mit Musik querbeet und mit einer restaurierten Orgel. Und wir haben jetzt erstmals unser Programm Bandonion-Orgel hier gespielt oder Auszüge daraus. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Jürgen und ich beschäftigen uns ja seit langer, langer Zeit, mehreren Jahrzehnten mit Tango, mit Bandonion, also vor allem natürlich mit der argentinischen Tango-Musik. Darüber haben wir uns getroffen und das ist unser musikalisches Nährfeld und wo wir uns zu Hause fühlen. Aber natürlich haben wir uns auch immer mit der Geschichte des Bandonions als Instrument, das aus Sachsen stammt, beschäftigt. Also ganz kurz gefasst, diese unglaubliche Geschichte, ein Instrument, was im Erzgebirge erfunden wurde und die berühmtesten Vertreter auch hier in Karlsfeld gebaut wurden, ist in Argentinien, also über 6000 Kilometer weiter auf einem anderen Kontinent, da zu seiner wahren Bestimmung gekommen und ist dort eine Art Nationalinstrument und das Herzstück des Tangos und ist dann wieder zurückgekommen. Heute nehmen viele das Bandonion als argentinisches Instrument wahr. Diese Geschichte haben wir in einem Hörbuch oder in einem Programm verarbeitet, was wir dann auch 2018 als Hörbuch produziert haben. Den Text hat eine Journalistin geschrieben, Sylvie Kirsten, und die hat einen sehr schönen, humorvollen Ton gefunden, die Geschichte des Bandonions aus der Ich-Perspektive zu erzählen und hat die vielen kleinen Anekdoten, Jahreszahlen, aber auch viele Geschichten, die jetzt nicht so verifizierbar sind, in einen sehr schönen Text zusammengefasst. Jürgen hat es dann noch einiges korrigiert, was vielleicht inhaltlich nicht ganz stimmte. Und wir haben es dann zusammen musikalisch ausgearbeitet mit ganz bekannten Melodien aus dem Erzgebirge, mit Schlagern aus den 20er, 30er Jahren, natürlich mit argentinischem Tango, sowohl für Bandonion Solo als auch dann in Kombination mit Klavier. Ein Stück haben wir auch eine Adaption eines Bach-Stückes aufgenommen, Bandonion und Orgel, um zu zeigen, dass dieser spezielle Bandonion-Klang auch eine große Ähnlichkeit mit einem gewissen Register auf der Orgel hat und so die eine der Legenden, dass Bandonion auch in ärmeren Gemeinden, wo es keine Orgeln gab, durchaus als Orgelersatz genutzt wurde. Und diesen Gedanken haben wir eben mit dem Bandonion-Orgelprogramm aufgenommen. Und nochmal zurück zum Hörbuch. Das heißt, vom Erzgebirge nach Buenos Aires, wie der Tango zu seinem Instrument kam. Und das machen wir nach wie vor auch oft live. Ich spreche da den Text aus der Sicht des Bandoneons und das Publikum liebt es. Also es ist wirklich eines unserer erfolgreichsten Programme und die Leute sind dann danach wirklich wach und wollen mehr wissen. Und wir haben auch schon überlegt, ob wir nicht mal einen zweiten Teil damit machen sollen, weil es endet sozusagen mit Piazzolla in den 80er Jahren und der Kerngedanke ist, also dass das Bandoneon bis heute kein Museumsstück geworden ist, sondern dass es nach wie vor weltweit erklingt und eben auch, und das ist dann der jeweilige Ort, wo wir es präsentieren, meinetwegen auch heute hier in Schlettau, das haben wir eben unter anderem auch Astor Piazzolla, aber ganz vielen anderen Menschen, die Bandoneon spielen, Bandoneon hören und eben auch hier den Karlsfeldern zu verdanken, die die Erinnerung an das Bandoneon sehr wach halten und pflegen. Und es gibt hier eben auch einen Bandoneonbauer und es gibt ein junges Bandoneonorchester und es gibt dieses jährliche Treffen.
Diese Bandoneon-Treffen standen ja regelmäßig statt, immer das erste Oktoberwochenende. Und 1999 hatte ich ein spannendes Erlebnis, nämlich da war ich hier ebenfalls ein bisschen Musik gemacht, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich glaube sogar mit einem Gitarristen gespielt. Und in der Pause war eine kleine Ausstellung im Nebenraum in einer Halle und dort sprach mich eine ältere Frau an. Ganz alt, ja, ich bin die Tochter von dem berühmten Instrumentenbauer Alfred Arnold, also Mia hieß sie und sie war über 90 schon gewesen, fand das schön, wir sind ins Gespräch gekommen und es war sehr angeregt, weil ich wollte dann Informationen wissen über die Bandoneon-Baugeschichte und sie sagte, warten Sie, bis ich zu Hause bin, ich schreibe Ihnen einen Brief und wo ich das alles mal ein bisschen aufschreiben kann, wie das eigentlich sich entwickelt hat und wie das dann sich beendet hat, vor allen Dingen diese Geschichte mit den Bandoneon in Karlsfeld. Und es dauerte nicht lange, wenige Wochen später habe ich dann einen Brief bekommen, einen persönlichen Brief und einen sogenannten Schicksalsbericht, also wo drin steht, dass es eben als private Firma, eins der größten Devisenfirmen damals sogar in Sachsen, die Instrumente gebaut hatten für Südamerika. Und dadurch natürlich entsprechende Einnahmen hatten. Und auch das kam natürlich auch dem Ort sehr zugute, weil die mussten natürlich dann auch ordentlich Steuern zahlen. Und das war sehr im Aufwind, dieser Ort Karlsfeld entwickelte sich ja. Überall entstanden Häuser, Leute zogen zu. Und der Betrieb wurde erweitert, sodass viele Arbeitsplätze auch entstanden. Aber nach dem Krieg war eine andere Lebenssituation. Und es wurde ja, diese Privatfirmen wurden alle enteignet oder wurden angeschlossen an sogenannte volkseigene Betriebe. Und so war das auch mit dieser Bandoneonfabrik. Die wollten das aber nicht. Und ja, da wurden sie dann 1948 enteignet. Und diese Familie selber wurde aus dem Ort direkt vertrieben. Das war so das traurige Ende eigentlich dieser Bandoneon-Geschichte auch.
Ja, und zum Schluss, wenn alles vorbei ist, spielen alle Musiker natürlich wieder das Feierabendlied. Für alle, die es können, dürfen wir es singen. Das ist nicht fertig.
Ja, das war's. Das Feierabendlied zuletzt hat das Ende unserer Folge eingeläutet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt was mitnehmen aus dieser Folge. Wir hoffen auch, ihr seid im nächsten Jahr auch wieder dabei. Abonniert doch gerne unseren Podcast Offene Ohren bei Spotify und allen anderen Plattformen. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank. Okay.